Ich gehe davon aus, dass wir unserem Gott einen Weg gebahnt haben. Mit Dank. Und das ist ja nicht so, dass er das unbedingt brauchen würde. Trotzdem gehört sich's ja einfach, ja, wenn man irgendwas Schönes erlebt hat, dass man sich bedankt. Es ist vor allem, weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's so, es ist vor allem für mich wichtig. Ich erinnere mich nämlich dann daran, was er schon alles getan hat und traue ihm zu, dass er noch viel mehr Dinge tut. Wer Dank opfert, bahnt Gott einen Weg, lesen wir in seinem Wort. Wie schön. Gut, ihr Lieben, ich möchte, der Zauberstab funktioniert nicht. Jetzt, halt. Ich möchte anknüpfen an letzten Sonntag. Einige von euch waren dabei. Manche haben es vielleicht im Internet gehört. Das war eine ziemlich herausfordernde Thematik, nämlich die, das ganze Leben dem Herrn als Gottesdienst zu geben. Römer 12, die ersten Zeilen, das ganze Leben unserem Herrn als Gottesdienst zu geben. Mit dem Körper, mit dem Herzen, mit dem gesprochenen Wort, das waren vor allem die Schwerpunkte. All das soll Gott Ehre geben, nicht nur zu bestimmten Veranstaltungen, nicht nur zu bestimmten Gelegenheiten, Lippenbekenntnisse, sondern tatsächlich mit unserem ganzen Sein. Der Körper, erinnere ich noch dran, als Tempel des Heiligen Geistes, deshalb Gott so unglaublich wichtig. Es ist nicht egal, ob der Körper mit Unzucht oder Unreinheit zu tun hat. Das Herz, das erneuerte Herz, durch den innewohnenden Geist, das ist Gott nicht egal, ob dieses Herz voll Bitterkeit und Unvergebenheit ist. Und das Wort als dritter Komplex ist ein ganz extrem wichtiges Tool, wenn ich das mal neudeutsch so ausdrücken darf. Durch das Wort schuf Gott das Universum, durch das Wort spricht er in Herzen der Menschen, durch das Wort wird kreiert, so auch bei uns, bei seinen Kindern. Also eine ganz besondere Verantwortung haben wir dem allem entnommen am letzten Sonntag für Körper, Herz und Wort unter dem Aspekt der Heiligkeit Gottes, denn er möchte nun mal, dass seine Kinder zu ihm passen, und unter dem Aspekt der Wahrheit und Gerechtigkeit Gottes. Auch da möchte er, dass seine Kinder zu ihm passen. Dieses Leben dient dazu, dass wir durch Prozesse gehen, die uns Christus ähnlicher machen. So ist es nun mal. Und das ist nicht immer angenehm und das fordert heraus und das ist eine hohe Verantwortung. Ich möchte heute Morgen einen weiteren Fokus, einen etwas tieferen Fokus auf einen bestimmten Aspekt setzen. Eine Verantwortung, einen Fokus für Herz und Wort. Nochmal so richtig aus dem Inneren und aus dem, was aus dem Inneren durch das Wort aus uns rauskommt. Das hat im Alltag, vielleicht für euch nicht, aber für mich, und ich glaube ganz bestimmt auch in dieser Gemeinde eine ganz große Bedeutung. Nochmal kurz so zur Erinnerung, diese Kombination von Herz und Wort oder von dem, was so aus unserem Mund rauskommt. Jesus sagt, lesen wir im Markus-Evangelium, nicht was von außen in den Menschen hineingeht, also alles, was wir essen und trinken, macht ihn unrein, sondern was aus dem Menschen herauskommt, durch den Mund herauskommt, nämlich von innen, aus dem Herzen, das macht den Menschen unrein. Guter Gedanke, große Herausforderung. Ich möchte verknüpfen, ganz buchstäblich, mit einem Bild aus unserem tollen Gebetsabend am Sonntag. Übrigens schade für jeden, der nicht da war. Ihr solltet euch den Donnerstag wirklich auf den Schirm nehmen. Mir war irgendwie so Gideon vor Augen, dem dann doch ein kleines Völkchen nur zur Seite gegeben wurde, um das zu tun, was er zu tun hatte. Es war wirklich eine richtig gute Zeit, glaube ich, und ich glaube, dass der Heilige Geist an uns allen richtig was gemacht hat. Ich möchte euch wirklich ganz im Ernst, ich möchte euch wirklich ermutigen, lasst uns diesen Fluss von Anbetung und Gebet am Donnerstagabend wirklich realisieren, auch wer das noch nicht so richtig umgeswitcht hat vom Montag auf Donnerstag, ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Da gab es ein Bild von einem Teppich, der aus vielen bunten Fäden miteinander geknüpft wird. Viele bunte Fäden, die einfach mal so da liegen, so nebeneinander, deren Ziel aber ist, in ein Bild zu einem Teppich, nämlich verknüpft zu werden. Und es war ganz eindeutig der Gedanke in diesem Bild, dass diese Fäden sich nicht gegeneinander richten dürfen, sonst können sie nämlich nicht verbunden werden. Die müssen tatsächlich bereitwillig sich verbinden und verknüpfen lassen. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Bild jetzt auch in dieser Zeit für unsere Gemeinde ist. Ich glaube, dass, wenn wir das so ein bisschen als Aufbruchstimmung bezeichnen, wir da ja auch mitgehen dürfen und mitgehen sollen. Und das ja auch immer, es gibt immer Gottes Part und es gibt aber auch unseren Part. Und es hat mich ermutigt, dieses Thema, was ich euch heute Morgen bringen möchte, wirklich zu vertiefen. Ein Fokus für Herz und Wort. Matthäus 7, Abvers 1 und folgende. Lesen wir: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Nach der Elberfelder Übersetzung. Wir sind im großen Kontext der Bergpredigt mit diesem Abschnitt. Eine ganz fantastische, gigantische Rede, inhaltlich und äußerlich. Ich möchte euch da mal so ein bisschen reinnehmen, weil es ist für uns immer so wichtig, auch den Kontext, den ursprünglichen Kontext zu verstehen, damit wir es auf uns anwenden können, das, was wir hören. Ab Matthäus Ende Kapitel 4 bis Matthäus 7, 29 aus der Lutherübersetzung lesen wir erstmal eine Beschreibung. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, ihm, Jesus, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa, von jenseits des Jordans. Als er das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm, eng an ihn ran. Aber er spricht vor einer riesigen Volksmenge. Immer wichtig zu verstehen, wenn Jesus seine Reden hält, wem gegenüber hat er diese Reden denn gehalten? Ja, das ist ganz wichtig für uns, welche Schuhe wir uns unmittelbar anziehen müssen und welche, wo wir erstmal gucken müssen, okay, das war, sein Publikum war ein anderes, als ich es jetzt bin. So, in diesem Fall können wir davon ausgehen, seine Jünger eng um ihn rum, eine große Volksmenge, die ihm folgt, frommes, im besten Sinne frommes Judenvolk. Wahrscheinlich eher wenige Leute, die noch gar nichts wussten vom Glauben an Gott. Er spricht zu Insidern. Zuerst kommen die Seligpreisungen, die berühmten Seligpreisungen, diese ganz wunderbaren Seligpreisungen. Selig sind die reinen Herzen sind zum Beispiel. Selig sind die arm im Geist sind. Selig sind die Verfolgung leiden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Frieden stiften. Und wir merken so, dass es alles so andersrum als die Dominanzen dieser Welt sind. Wir denken immer, die, die offensiv die Nase vorn haben, die sind die Gewinner in diesem Leben. Bei Gott ist alles so anders. Dann ist von Licht und Salz die Rede. Der ganzen Menge sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Es ist vom Töten die Rede, vom Ehebrechen, vom Schwören, vom Vergelten, der Feindesliebe, vom Almosen geben, vom Beten, Fasten, vom Schätze sammeln und Sorgen, vom Richten, vom Bitten und Tun des göttlichen Willens und am Ende vom Hausbau. In den letzten Zeilen dieser sogenannten Bergpredigt, wie man das hinterher genannt hat: Wer nun diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Und dann entwickelt er diese Geschichte, dass das Haus nicht einstürzt, wenn die Unwetter kommen. Und am Ende, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, also diese ganze Rede, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also wenn du dich heute entsetzt über das, was du hörst, dann bist du in einem guten Kontext. Unser Thema ist eingereiht, also unter ganz viele Aspekte vom natürlichen und übernatürlichen Leben. Das ist übrigens ein ganz interessanter Aspekt. Im jüdischen Glaubensleben hat das natürliche Leben mit dem Übernatürlichen unmittelbar zu tun. Da gibt es nicht, jetzt bin ich mal fromm und jetzt bin ich real in meinem Leben, sondern das ist unmittelbar alles miteinander verknüpft. Deswegen ist es völlig normal, dass Jesus Genauso vom Schätze sammeln und Sorgen, Bitten, Tun des göttlichen Willens, wie vom Töten, Ehebrechen und Schwören redet. Das sind Dinge, die unmittelbar das alltägliche Leben betrafen, dieser Menschen, vor denen er stand. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dieses Wort richten, da weiß nicht, bei dir in Gedanken geht da wahrscheinlich gleich so eine Guillotine runter. Ja? So, jeder hat so seine bestimmten Assoziationen von richten. Wenn wir ein bisschen genauer hingucken, das Wort richten, griechisch krino, heißt in erster Linie teilen, trennen. Eben urteilen, teilen, trennen. Und ich muss euch ehrlich sagen, spätestens bei dieser Wortbedeutung haben mir, wie man so schön sagt, die Glocken geklingelt. Weil genau das beschäftigt uns als Gemeinde gerade. Wir haben vor einigen Wochen euch vorgestellt, wie wir eine Vision und eine dazugehörige Strategie entwickeln wollen und vorher die geistliche Atmosphäre, die so um uns rum ist, definieren mussten. Und die geistliche Atmosphäre um uns herum, von der wir wissen, dass sie auch in diese Gemeinde hineingeht, ist eine Atmosphäre von Trennung. Das Wort richten, griechisch krino, teilen, trennen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich glaube, wir dürfen das gerade so auf unser Gemeindeherz heute Morgen schreiben. Und deswegen ist es auch Gott so gar nicht egal, wie wir mit Beurteilen und Bewerten umgehen. Also wir Deutsche so als Hüter für Recht und Ordnung, wir sind sowieso schwer gefährdet, ja, zu richten, zu beurteilen. Immer das Richtige zu wissen und das Falsche zu kennen. Wir bezeichnen das so als Schuldkultur. Wer will schon gerne schuld sein? Deswegen geht der Finger immer zuerst raus, weg von sich auf den anderen. Und trotzdem lesen wir diesen Abschnitt, du sollst, ihr richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir lesen das ja aus einer ganz anderen Kultur, aus einer orientalischen Kultur nämlich. Die haben offensichtlich damit auch ein Problem. Die haben vielleicht nicht die Schuld in erster Linie so als Motor. Man unterscheidet so zwischen Schuldkultur und Schamkultur. Die haben ihre Ehre im Vordergrund. Da geht es auf gar keinen Fall, dass man sein Gesicht verliert. Und ehe man sein Gesicht verliert, bezeichnet man den anderen und ordnet den in bestimmte Schachteln. Also unterm Strich, glaube ich, können wir sagen, dass alle Kulturen ein Problem mit diesen Dingen haben. Interessant, in etlichen neutestamentlichen Briefen wird das zum Teil sehr emotional bezeichnet. Also ich finde das auch schon von Jesus ziemlich emotional. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und dann kommt dieser Appell, was siehst du, so nach dem Motto, was fällt dir ein, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Ich finde das ziemlich emotional. Muss ihn aufgeregt haben. Gott sei Dank, er hat sich auch mal aufgeregt. Jakobus 4 lesen wir, 12a, wer bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Im Römerbrief schreibt Paulus im Kapitel 2, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, das heißt, du kannst dich nicht rausreden, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Und den Korinthern schreibt er, 1. Korinther 4, Vers 5, darum richtet nicht vor der Zeit. Das hört sich schon ein bisschen sanfter an. Da ist schon implizit, okay, also zurechtgebracht werden muss ja wohl, aber nicht, bam, mit dem Fallbeil. Es geht in diesem Abschnitt tatsächlich, und nachher komme ich auf den zweiten Teil dieses Abschnitts, Matthäus 7, ab Vers 1, um unberechtigtes Urteilen. Es geht nämlich nicht darum, dass Gott uns jede Art von Beurteilung oder Bewertung vollkommen abschneiden will. Darum geht es nicht. Es geht um dieses nicht, also wir, um dieses Mandat, was der Mensch nicht hat. Unberechtigtes Urteilen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jesus, wie gesagt, spricht zu jüdisch gläubigen Menschen, zu der Volksmenge, die sehr wohl weiß, wie man den Glauben an den lebendigen Gott lebt. Aus ihrer Tradition, aus ihrem Gesetz heraus noch, die waren ja noch im Gesetz. Aber sie meinten das sehr ernst, gar keine Frage. Deswegen dürfen wir das tatsächlich auch übertragen, dass er auch zu uns als seinem frommen Volk spricht. Er deckt gleichzeitig eine geistliche Realität auf, nämlich sowas wie Saat und Ernte. Wenn er sagt, mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Punkt. Pass auf, was du dem anderen zumässt, worin du ihn verurteilst, darin wirst du selbst, wie ein Bumerang, kommt es zu dir zurück, wirst du selbst verurteilt werden. Er spricht es aus, nicht nie, vielleicht eventuell, und pass mal auf in manchen Fällen, er spricht es aus. Eine Realität. Er spricht zu den Gläubigen, und doch, wenn wir an diese Stelle in dem Römerbrief uns erinnern, wo Paulus sagt, darum, o Mensch, kannst du dich nicht rausreden, wer du auch bist, wenn du richtest, dann gibt es offensichtlich diese Realität oder dieses Problem für den Menschen. Für den Menschen. Also mal kurze Zwischenfrage. Gibt es einen unter euch, der überhaupt kein Problem mit Beurteilen und solchen Dingen hat? Das ist gut. Und wenn ich diese Gedanken euch hier heute Morgen ausbreite, kann ich euch sagen, dass ich eine der Ersten bin als gewissenhafter Mensch, die aus diesem Sog der Bewertung und Beurteilung so unglaublich schwer rauskommt. Und es ist wirklich ein Ding, was ich zuallererst, aber ich denke mal auch viele von uns, sich ganz neu aufs Herz nehmen lassen müssen, dass es uns einfach nicht zusteht. Es scheint eine Realität und ein Problem für den Menschen zu sein. Und da darf man schon mal fragen, wie kommt das eigentlich, dass dieser Drang zum Urteilen so hartnäckig in unserem Herzen hängt? Wo kommt denn das her? Und warum wird er so vehement von Jesus angegangen? Ich erinnere mich, dass ganz am Anfang der Bibel, im 1. Mose 3, Vers 5, die Schlange zu Eva sagt, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ein Teil vom Fluch des Sündenfalls. Teilen, trennen, urteilen, richten. Ich weiß, was gut und böse ist. Das ist direkt aus der Erblinie vom Menschen ohne Gott. Erschreckend. Und es ist wieder mal ein Gedanke wert, was tatsächlich für verheerende Auswirkungen diese Trennung von Gott hat, die der Mensch einst ging und beschloss. Und was es Besonderes, unglaublich Besonderes ist, dass wir durch Christus die Möglichkeit haben, diese Trennung wieder zu überwinden und wieder in diese Zweierschaft sozusagen hineinzukommen, ein Leben mit Gott zu führen. Also direkt aus der Erblinie von dem Menschen ohne Gott. Er weiß, was gut und böse ist und beurteilt das natürlich auch. Er nimmt dieses eigentliche göttliche Mandat als Gottes Ebenbild, das ist ja wieder Segen, Gottes Ebenbild zu sein, und in dieser Autarkie ist es Waffe gegen den Nächsten und sich selbst. Wenn wir diesen Bumerang-Aspekt damit reinnehmen, dann ist es nicht nur Waffe gegen den, auf den ich zeige, sondern es ist auch Waffe gegen mich selbst. Eine Waffe der Ungerechtigkeit, bezeichnet Paulus die Dinger, die Waffen der Ungerechtigkeit, diese Dinge, die wir tun, die nicht zu Gott passen, die nicht zu seiner Heiligkeit, nicht zu seiner Gerechtigkeit passen. Diese Waffen, die wir uns nicht anlegen sollten, weil wir ja durch Christus gerecht gemacht worden sind vor Gott. Also eine Waffe dieses Zustandes ohne Gott. Das hat Konsequenzen in der geistlichen Dimension, eben in Saat und Ernte, anscheinend auch für den Menschen mit Gott. Denn Jesus redet ja diese Worte nicht zu Leuten, die ihn noch gar nicht kennen, sondern er sagt, passt auf, auch ihr, die ihr zu Gott gehört, passt auf. Im zweiten Abschnitt von dem Text lesen wir dann von einer ganz wichtigen und berechtigten Beurteilung, die wir leben sollen, die wir ausleben sollen. Da steht nämlich dann, nachdem er diese Geschichte sagt, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Sieh du zuerst klar, also nimm den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu entfernen. Und dann sagt er unmittelbar im Anschluss, gebt nicht das Heilige den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Das ist eine Beurteilung, die wir uns auch aufs Herz schreiben sollen und die wir unbedingt ausleben sollen. Zu beurteilen, was sag ich wem und zu welcher Gelegenheit. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes, heißt es an anderer Stelle. Und wir sind Verwalter der heiligen Gedanken und der heiligen Dinge Gottes. Und wir sollen darauf achten, was wir zu welcher Zeit wem sagen. Und da gibt es auch eine Warnung drin. Nicht nur, dass das zertreten wird. Und das ist auch einfach Schmerz. Ich nehme an, viele von euch haben das schon erlebt. Ich auch. Wenn ich unbedacht und unweise Dinge von mir gegeben habe, die mein, wenn ich das mal so sagen darf, mein heiligstes, kostbarstes sind. Und es wird mit Füßen getreten und zerlegt vor meinen Augen. Das ist ganz grauenhaft, ganz furchtbar. Das will ich auch überhaupt nicht erleben eigentlich. Das ist schon schlimm genug, dass es zertreten wird. Aber er beschreibt es so, dass sich die, die das zertreten, auch noch am Ende gegen mich wenden und mich versuchen zu zerreißen. Das will er nicht. In beiden Abschnitten wird deutlich, er will einfach nicht, dass wir Schaden nehmen. Ich möchte mich trotzdem auf den ersten Teil beziehen, dieser ungerechtfertigten Beurteilungen. Wir haben für diesen Teil als seine Kinder und ganz speziell auch hier als Pfingstgemeinde, als seine Gemeinde eine große Verantwortung und gleichzeitig eine große Chance. Eine Verantwortung für Herz und Wort zur Ehre Gottes. Wir haben doch auch so nach dem letzten Sonntag, ich habe mit vielen noch Gespräche geführt und ich habe mich total gefreut, dass wir, glaube ich, mehr und mehr verstehen, wie Gott uns zubereiten möchte, wie er uns zurüsten möchte als seine Gemeinde, wie klar zu erkennen sein darf, dass wir zu ihm gehören, jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinde. Und dass das am Ende das Licht ist, was leuchtet und das Salz ist, was wirklich salzt, was nämlich Glauben verbreiten kann. Gott tut den größten Teil, aber wir haben diese Verantwortung, ihm in diesen Dingen zu folgen, die er sich wünscht von seinen Kindern und von seiner Gemeinde. Ich würde behaupten, dieser Drang, Recht und Unrecht, richtig und falsch zu beurteilen, der hat mit der Furcht des Herrn in Bezug auf seine Gerechtigkeit zu tun. Die Bibel sagt uns ja, die Furcht des Herrn, also diese Ehrfurcht, die wir vor Gott haben, ist der Anfang aller Weisheit oder Erkenntnis heißt es sogar. Ja? Der Anfang aller Weisheit, eine andere Übersetzung. Es steht uns gut, die Furcht des Herrn zu leben. Nicht im Sinne von Angst und Schrecken, sondern diese Furcht des Herrn, diese Ehrfurcht vor Gott. Deswegen dieser allererste Aspekt der Anbetung, du bist König, du bist König, du bist der Herrscher des Universums. Dieser Drang, Recht und Unrecht und Gut und Böse zu bezeichnen, und das fängt im Herzen an, der zerstört uns selbst und macht Gott keine Ehre. Denn wir wissen es ja, ihr Lieben, wir wissen das doch. In puncto Trennen, Urteilen, eben Teilen, in puncto Trennen. Jeder von uns weiß doch oder ist auf dem Weg, es mehr und mehr zu verstehen, dass dieser Christus alles versöhnte mit sich und mit Gott. Im Kolosserbrief ist das so fantastisch ausgedrückt. Ich liebe diesen ersten Teil vom Kolosserbrief. Es hat Gott gefallen, schreibt Paulus, Vers 19 und 20, dass er durch ihn, nämlich Christus, alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Es hat ihn alles gekostet, diesen Frieden zu machen. Alles gekostet. Diesen Graben, diesen trennenden Graben, Sund, Sünde kommt von dem Wort Sund, Graben, diesen trennenden Graben zu überwinden. Wir wissen es doch unter dem Aspekt Trennen und Teilen. Er versöhnte alles. Wir wissen doch auch in puncto Gerechtigkeit, Gott allein ist gerecht. Im Psalm 45 lesen wir, Vers 7, das Zepter deines Reiches ist ein gerechtes Zepter. Und in etlichen Stellen im Alten und im Neuen Testament überall ist von der Gerechtigkeit Gottes die Rede. Gericht und Gerechtigkeit sind die Säulen deines Throns, steht woanders in einem anderen Psalm. Er allein agiert mit Gut und Böse. Er versetzte uns aus dieser todbringenden Ungerechtigkeit, aus dieser Trennung, aus diesem tiefen Graben in den Status seiner Gerechtigkeit. Und in dem Moment, wo du Christus dein Leben übergibst und sagst, ich glaube daran, dass du für meine Sünden gestorben bist und ich gebe dir mein Leben, in dem Moment bist du versetzt in einen Status der Gerechtigkeit. Der Vater im Himmel sieht dich in dieser Gerechtigkeit durch Christus, seinen Sohn. Egal, was auch immer wir tun und womit wir auch immer wieder zu Gott kommen können und sollen. Du bist versetzt in diesen Status. Und ihr Lieben, mal so ein kurzer Exkurs. Das ist ja nach unseren Maßstäben von Schuld und Sühne, von dem, was jemand verschuldet und dafür bitteschön auch zu büßen hat, himmelschreiend ungerecht. Wo gibt's denn sowas? Dass ein nachweisbar Schuldiger begnadigt wird, einfach so begnadigt wird, und ein definitiv Unschuldiger das Höchstmaß an Strafe erleidet. Wo gibt's denn sowas? Das ist nach unseren Maßstäben ein absoluter Skandal. Das ist ein Skandal. Dieses Wort vom Kreuz, wie der Stefan uns das so schön gepredigt hat vor ein paar Wochen, das Wort vom Kreuz ist ein Skandal. Da sind wir aber dann ganz schnell dabei, ja, das kennen wir ja schon und das ist gut und das lieben wir. Und Gott sei Dank, Herr, da bist du auf deine Weise gerecht. Mit seiner Gerechtigkeit ist es so, glaube ich, wie mit den Gedanken, die so weit über unseren Gedanken erhoben sind, wie der Himmel über der Erde, so ist auch seine Gerechtigkeit ein absoluter Maßstab, aber nicht unserer. Durch den Glauben an Christus sind wir zurechtgebracht. Dieses Wort richten heißt auch wieder herrichten, zurechtgebracht. Aber nicht, um wieder in dieses Ding zu verfallen, da selbstgerecht daherzukommen, so du bist schuldig, du nicht und du hast das verdient und du hast das verdient und das finde ich unmöglich an dir und das finde ich unmöglich an dir. Nicht dafür. Sondern eigentlich dafür, um ein Leben lang aus dem Staunen nicht mehr herauszukommen. Über diese göttliche Gerechtigkeit, die nach unserem Verständnis so komisch ungerecht ist eigentlich. Man kann das fast wie so einen harmonischen Gegensatz bezeichnen, dass Gerechtigkeit und Gnade, zwei extreme Gerechtigkeit, hört sich für uns sehr hart und sehr einschneidend an. Und Gnade hört sich so ausufernd, überfließend, keine Grenze, kein Maß an. Es ist wie zwei Gegensätze, die aber unmittelbar zueinander gehören. Und das Verrückte oder das, was wir gar nicht so fassen können, ist, dass diese beiden Gegensätze in gleichem Gewicht, in gleichem Ausmaß in der Person Gottes sind. Und wir von beidem leben. Ein volles Gewicht, volles Ausmaß der Gnade und volles Ausmaß der Gerechtigkeit. Wir können das versuchen zu begreifen und wir werden es wahrscheinlich nicht begreifen. Es ist einfach fantastisch. Wer bist du, dass du den Nächsten richtest? Schreibt Jakobus. Hat er offensichtlich in der Jerusalemer Gemeinde damit auch ein fettes Problem. Er schreibt weiter, einer ist Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Und im 1. Korintherbrief geht der Text auch weiter. 1. Korinther 4, Vers 5, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, dass auch ans Licht bringen, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott seine Strafe zuteil? Nein, dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Sein Lob. Wer bin ich? Ich möchte es ganz persönlich machen, dass ich euch richte. Oder meine Familie. Oder meine Bekannten. Wer bin ich? Was für eine Dimension von Gnade und gleichzeitig von Gerechtigkeit. Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, das auch ans Licht, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. Er wird es tun. Er wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Da muss ich nicht nachhelfen. Und dann wird einem jedem von Gott sein Lob zuteil. Ähnlich im Römerbrief, wo Paulus schreibt über den Menschen, nämlich auch über den Zustand der Heiden, wie er sie bezeichnet, den Menschen ohne Gott. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht rausreden, wer du auch bist, der du richtest. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz schöner Gedanke für uns als seine Kinder, als seine Gemeinde. Erinnere dich daran, Anja, du hast es vorhin so im Gebet auch ausgedrückt, erinnere dich daran, wie Gott mit dir umgeht, wie er zieht und ruft und dich leitet, appelliert. Es gibt bestimmt eine Grenze und es gibt Situationen, wo er eingreift, handfest eingreift. Aber du wirst bestimmt bezeugen können, dass es immer in deinem Leben seine Güte war, die dich zur Umkehr leitet. Übrigens nochmal so ein bisschen in Klammern, wenn wir uns darüber so Gedanken machen, nicht selbst aktiv zu werden, weil Gott es ohnehin tut, ist das bitte kein Freibrief dafür, dass wir uns gegenseitig alles Mögliche zumuten. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Ja, dieses Beurteilen, sich empören, provoziert sein und dann im Herzen erstmal dicht machen, hat natürlich auch mit dem zu tun, was wir so erleben. Also wir sind auf der anderen Seite, das möchte ich heute nicht groß thematisieren, auf der anderen Seite natürlich herausgefordert, auch entsprechend mit entsprechendem Respekt und mit entsprechender Ehrerbietung dem anderen zu begegnen und uns gegenseitig nicht unnötig zu provozieren. Das ist ein anderer wichtiger Aspekt. Aber ich glaube, wir haben mehr dieses Problem, dass wir schnell mal bewerten. Ich möchte uns zum Schluss ermutigen, ganz neu in diesem, unter diesem Oberbegriff, das ganze Leben sei ein Gottesdienst, ganz neu Verantwortung für unser Herz und unser Wort zu übernehmen. Wir erinnern uns, wer diese meine Worte hört, und da gehört eben das auch dazu, der ist ein kluger Mann, der sein Lebenshaus auf Felsen baut und dessen Haus nicht einstürzt, wenn das Unwetter kommt. Das wollen wir doch alle. Lasst uns kluge Leute sein. Als seine Kinder, als seine Gemeinde, ganz speziell hier für uns, in dieser geistlichen Atmosphäre von Trennung, der wir ja einen anderen Geist entgegensetzen wollen, auch mit unserem ganzen Sein, da wollen wir ja nicht Öl auf die Lampe gießen. Das muss raus aus unserer Mitte, ihr Lieben. Diese Nahrung, diese ungute Nahrung, die muss raus. Ich möchte uns ermutigen, uns alle, jeden Einzelnen und uns miteinander, dass wir viel mehr uns dieser Gerechtigkeit stellen, dieser Gerechtigkeit Gottes, diese über alle Maßen erstaunlichen Gerechtigkeit Gottes und einer lebensspendenden Gerechtigkeit stellen. Und die hat Zeit, vielleicht ist das auch unser Problem, die hat Zeit, seine Zeit. Triff einen Entschluss heute Morgen. Renate, du kannst schon mal nach vorne kommen mit deinem Team. Ich denke, wir nehmen uns noch eine Zeit. Triff einen Entschluss für dich selbst. Und ich möchte dich ermutigen, auch in diesem Sinn, dass wirklich nur die Wahrheit uns wirklich frei macht und nur die Wahrheit wirklich uns das Leben bringt und wir ja ein Zusammenleben in dieser Gemeinde haben wollen, was unbehelligt ist, soweit es an uns liegt, unbehelligt ist und wo wir frei und offen aufeinander zugehen können. Ich möchte dich ermutigen, und das ist wirklich Mut, der dazu gehört, wenn du im Herzen in deinem Herzen eine Person hast, hier heute Morgen unter diesen Leuten, die hier sitzen, der du Unrecht getan hast mit irgendwelchen Beurteilungen, mit irgendwelchen Bewertungen, Einschätzungen, die du abgetrennt hast von dir, geht aufeinander zu. Wir wollen doch so ehrlich und so offen sein, dass wir dann nicht wiederum die anderen denken, na, das ist ja interessant, die beiden gehen aufeinander, na, da ist ja schon wieder genau dasselbe, ja? Bitte, lasst uns das doch wirklich, lasst uns einen Entschluss treffen, wir zusammen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr. Wenn du magst, kannst du hier symbolisch an das Altarbild, du betest nicht das Altarbild an, aber du kommst in die Nähe von Jesus und bringst ihm das einfach. Lasst uns gemeinsam uns beugen vor seiner Gerechtigkeit. Ich möchte beten, bevor wir vielleicht noch ein Lied zusammen, vielleicht erstmal instrumental eine Weile und dann noch ein Lied zusammen singen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass es deine Güte ist, die uns zur Umkehr führt. Wir danken dir, dass du das Leben für uns willst. Wir danken dir, dass wir verstehen dürfen, dass wir uns nicht an Dingen vergreifen sollen, die deins sind. Und ich möchte uns segnen, damit, dass wir diese Chance und diese Verantwortung ganz neu ergreifen als Gemeinde. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen nimmst und sie reinigst von aller Ungerechtigkeit, von allem, was da drin ist an Stacheln und Speeren, und Gift in Jesu Namen. Herr, ich möchte dich bitten für mich selbst. Ich möchte das einfach ganz persönlich machen. Überall da, wo ich für wen auch immer von euch eine Beurteilung, eine Festlegung getroffen habe, ich möchte euch um Vergebung bitten dafür. Und ich möchte meinem Vater im Himmel hier vor euren Ohren und Augen sagen, ich will das nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Nimm es, Herr. Mach mich ganz neu zu deinem Kind. Auch im Verhalten, auch in meinem Herzen, in meinem Mund. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Kommt wirklich in diese Freiheit. Ganz neu.